SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Belgien, Luxemburg, Frankreich und die Schweiz. All diese Länder haben Landgrenzen zu Rheinland-Pfalz bzw. zu Baden-Württemberg. Und wer da als Pendler jeden Tag rüber muss, der ist genervt. Eigentlich sollte ja im Schengen-Raum nicht mehr kontrolliert werden. Aber seitdem Innenministerin Nancy Faeser 2024 Dauerkontrollen angeordnet hat, ist das mit dem grenzenlosen Europa deutlich begrenzter. Und das muss aufhören, fordert EU-Migrationskommissar Magnus Brunner. Im Deutschlandfunk hat er gesagt, weil es weniger illegale Migration gäbe und außerdem neue Asylregeln, sei es an der Zeit, die Kontrollen schrittweise abzuschaffen. Aus Brüssel Georg Schwarte.
Brunner verwies unter anderem darauf, dass die EU-Außengrenzen besser geschützt würden, die Zahlen illegaler Einreisen dramatisch zurückgegangen seien. In Deutschland gibt es seit 2024 per Ausnahmeregelung Kontrollen an den Landesgrenzen. Innenminister Dobrindt, CSU, hatte diese im Mai des Vorjahres weiter intensiviert und seither mehrfach verlängert. Gerade erst hatte der deutsche Innenminister erklärt, bis auf Weiteres an den Kontrollen an der Grenze zu Österreich festhalten zu wollen. Eigentlich sind solche Kontrollen an den EU-Binnengrenzen nur in Ausnahmefällen und lediglich vorübergehend erlaubt. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz, SPD, warf der Bundesregierung jetzt vor, gegen grundlegendes europäisches Recht zu verstoßen. Spätestens, wenn deutsche Urlauber jetzt bei der Rückreise nach Deutschland im Stau stünden, werde es Ärger geben.
Um das gute Verhältnis zum europäischen Nachbarn geht es am Abend auch in Bensberg, einem Örtchen 13 Kilometer westlich von Köln. Da treffen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron und sprechen unter anderem über die Zusammenarbeit bei der Verteidigung. Da gab es zuletzt reichlich Stress, weil das geplante deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS gescheitert ist. Europastaatsminister Günther Kriechbaum hat dem Deutschlandfunk gesagt, man müsse den Blick nach vorn richten.
Ganz wichtig vor allem der Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Denn nirgendwo ist die deutsch-französische Zusammenarbeit sichtbarer als in den Grenzregionen. Aber gleichzeitig ist auch nirgendwo die Belastung durch die unterschiedliche Bürokratie spürbarer als dort. Und da müssen wir ja den Menschen ganz praktisch weiterhelfen, wenn es um Fragen der Gesundheitsversorgung geht, der gegenseitigen Anerkennung von Schulabschlüssen. Das alles sind die Fragen, die natürlich die Bürger jeden Tag ganz, ganz intensiv beschäftigen.
Wenn es ein Beispiel für gute militärische Zusammenarbeit zwischen den Ländern gibt, dann ist es die deutsch-französische Brigade, die unter anderem im baden-württembergischen Müllheim stationiert ist. Nun bekommt die Einheit eine neue Aufgabe. Heeresinspekteur Christian Freuding hat heute in Müllheim gesagt, dass die Brigade den Schutz an der Ostflanke der NATO verstärken wird, um Russland und seine Verbündeten abzuschrecken. Für die rund 5.500 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und Frankreich werde es nun umfassende Schulungen geben. Dass VW mindestens 50.000, vielleicht sogar 100.000 Stellen streichen will, hat vor kurzem viele geschockt. Und der deutsche Autokonzern ist nicht allein. Knapp 730.000 Arbeitsplätze in der gesamten europäischen Autoindustrie könnten bis 2040 verloren gehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts im Auftrag des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Michael Wegmer berichtet.
Das Institut hat alle Bereiche untersucht, in denen Teile für den Antrieb eines Autos hergestellt werden. Dort arbeiten laut Studie im Moment 1,6 Millionen Menschen in Europa. Bis zu 726.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen, etwa die Hälfte davon schon in wenigen Jahren. Die Zahlen liegen deutlich höher als in bisherigen Studien. Hauptursache für den Wegfall von Jobs ist die Antriebswende hin zur E-Mobilität. Fraunhofer befürchtet, dass Deutschland so bei einer Schlüsseltechnologie dauerhaft abhängig von Drittstaaten wird.
VW hatte letztes Jahr gut 312 Milliarden Euro Umsatz und einen Börsenwert von um die 37 Milliarden. Etwa 13 Milliarden Euro ist das deutsche Unternehmen wert, das sein Geld mit Pizza, Döner, Chicken Teriyaki und vor allem mit der Bequemlichkeit von Menschen macht. Delivery Hero. Schaut man nur auf das Verhältnis von Umsatz zu Börsenwert, dann ist dieser Essenslieferantenkonzern 7-mal so viel wert wie der schwächelnde Autobauer. Und deswegen hat der US-Konzern Uber jetzt 53% der Anteile von Delivery Hero zusammengekauft. Sören Hinze.
Die Übernahme hatte sich bereits abgezeichnet. Uber hielt zuletzt schon mindestens 25% der Anteile von Delivery Hero. Da beide Konzerne weltweit riesige Liefernetzwerke betreiben, dürfte die geplante Übernahme ein Fall für die internationalen Wettbewerbshüter und das Kartellamt werden. Mit der Übernahme würde weltweit eine der größten Mobilitäts- und Lieferplattformen entstehen. Delivery Hero wurde 2011 in Berlin gegründet und hat dort weiterhin seinen Hauptsitz. Operativ ist das Unternehmen in Deutschland allerdings nicht mehr tätig. Stattdessen koordiniert Delivery Hero als Dienstleister Essenslieferungen in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika.
Das hier ist gleich hinter Schau mir in die Augen, Kleines. Einer der berühmtesten Dialoge der Filmgeschichte. Hier auf die wesentlichen Worte und Schnaufer reduziert.
I am the father.
Und das Lichtschwert, das Darth Vader Sekunden vorher seinem Sohn Luke Skywalker in Star Wars Das Imperium schlägt zurück samt Hand vom Körper gesäbelt hat, ist nun in New York versteigert worden. Für $3.750.000 inklusive künstlicher Luke-Hand. Wer die berühmte Requisite ersteigert hat, verrät das Auktionshaus nicht.
Fokus Südwest.
43 Feuerwehrleute, 11 Feuerwehrautos, dazu ein Notarztwagen, ein Rettungswagen, 3 Streifenwagen der Polizei und die Polizeihundestaffel. Alle waren am Abend 2 Stunden lang im Einsatz in Studensee-Blankenloch im Kreis Karlsruhe. Und zwar, weil 2 Männer auf einen 40 Meter hohen Mobilfunksendemast geklettert waren. SWR-Reporterin Rebecca Plies.
Zur Rettung der beiden 30 und 21 Jahre alten Männer waren unter anderem auch die Werksfeuerwehr des Karlsruher Instituts für Technologie und die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe im Einsatz. Die beiden Männer wurden mit einem Rettungskorb unverletzt zurück auf den Boden gebracht. Warum die beiden auf den Sendemast geklettert sind, ist bislang unklar.
100 Liter Diesel sind in der Nacht in der Moselschleuse bei Detzem im Kreis Trier-Saarburg ausgelaufen, aus dem Tank eines Passagierschiffs. Das ist inzwischen repariert und darf wieder fahren. SWR-Reporterin Alicia Tedesco.
Beim Umpumpen des Kraftstoffs von einem größeren in einen kleineren Tank auf dem Schiff ist demnach der Kraftstoff übergelaufen. Ursache war nach Angaben der Wasserschutzpolizei ein technischer Defekt an dem Tank. Der Dieselfilm auf der Mosel erstreckte sich in der Nacht über 500 Meter. Der Kraftstoff werde sich nun im Fließgewässer der Mosel verteilen und sich immer mehr verdünnen, bis er irgendwann nicht mehr da sei, so die Wasserschutzpolizei weiter. Da es sich bei der Mosel um ein Fließgewässer mit Strömung handle, sei es schwer, den Kraftstoff aus der Mosel zu entfernen.
Ein extra Deutsch-Intensivtraining für Kinder von Geflüchteten. Das soll die erste sogenannte Kompassklasse in Rheinland-Pfalz zu Beginn des nächsten Schuljahres leisten. Entstehen soll das 6 bis 12 Wochen dauernde Projekt in Ludwigshafen. Das hat die Stadt auf SWR-Anfrage bestätigt. SWR-Reporterin Melanie Holstein.
Es heißt, dass bei Bedarf im Laufe des Schuljahres weitere Kompassklassen hinzukommen könnten. Eine Stadtsprecherin sagte, dass man sich mit der zuständigen Behörde ADD abstimme. Dabei sei aber noch unklar, an welcher Schule in Ludwigshafen die erste Kompassklasse starten soll. Auf jeden Fall sei es ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 10. Die Stadt ist nach eigenen Angaben für Raum und Ausstattung zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz soll das pädagogische Personal stellen und sich um die Organisation innerhalb der Schule kümmern.
Und dann war da noch
die Erkenntnis, dass Barzahlen uns wehtut. Aua, hat sicher schon jeder mal gedacht, wenn beim Bezahlen nach dem ausgiebigen Shopping-Rundgang der Gesamtbetrag an der Kasse statt 2 plötzlich 3 oder sogar 4 Stellen hat. Das ist aber noch nicht das Ende von OW, was nun auch wissenschaftlich belegt ist. Denn wie wir dann die Überraschungs- bzw. Schocksumme bezahlen, das hat Einfluss darauf, ob dann noch ein Schmerz in unserem Kopf entsteht. Das haben Forscher der Uniklinik Tübingen zusammen mit Kollegen aus Kanada, Frankreich und den USA herausgefunden. Das Ergebnis, unter anderem von Untersuchungen im MRT, lautet: Bezahlen triggert in jedem Fall das Schmerzzentrum im Gehirn, und zwar das für emotionalen Schmerz. Dieses "Ich gebe Geld aus, aua" ist den Forschern zufolge aber deutlich stärker, wenn man Bargeld benutzt. Wer einfach nur seine Karte, Smartwatch oder sein Handy ans Lesegerät hält, empfindet dagegen weniger emotionalen Schmerz. Wir lernen daraus, elektronisch zu zahlen senkt die Hemmschwelle zum Verprassen. Und Restaurants, die hartnäckig nur Bargeld akzeptieren, wollen vielleicht nur, dass wir leiden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.